ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
Und der Julia Rohrmoser, oh, wie sie immer da.
Drauf wartet, dass du sagst.
Und die allerliebste Julia
Rohrmoser. Mensch. Aber wir sind ja heute nicht nur zu zweit, wir haben uns heute wieder einen Gast dazu geholt.
Achims ultimatives Gastintro.
Jawohl, und ich muss sagen, seitdem ich als Kind den ersten Asterix- und Obelix-Film gesehen habe, will ich jemanden kennenlernen, der mir zeigt, wie man quasi einen Kräuterkrafttrunk à la Miraculix braut. Und heute ist sie endlich hier. Man könnte sie auch als die Reinkarnation der Hildegard von Bingen bezeichnen oder ganz schlicht als Kräuterexpertin und Buchautorin Marion Reinhardt. Schön, dass du da bist.
Hallo, ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Aber jetzt erzähl doch mal vorneweg, das ist das Einzige, was mich interessiert, wie funktioniert es mit diesem Zaubertrank da?
Oh Gott, na, da gibt es natürlich verschiedene Geheimrezepte.
Ach, da gibt es verschiedene, ja. Gut, dann wird das ein längerer Podcast.
Wir haben ja Zeit, du.
Können wir eine eigene Sendung machen.
Also heute geht es ums Thema Kräuter und ich finde das wirklich spannend, noch eine Sache vorweg, weil das ja so ein Bereich ist, wo ja auch viel nachgesagt wird, wo man wirklich Experte sein muss, wo auch vieles geschrieben wird, mal oberflächlich. Und heute haben wir mit dir jemanden, der uns da mal einweiht, so ein bisschen ins Reich der Kräuter. Und das freue ich mich sehr.
Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Marion, wir können ja erstmal eine Frage stellen. Wenn wir jetzt sozusagen einen Blick in deinen Kühlschrank werfen würden, hast du da auch ganz viele Kräuter drin? Oder
wahrscheinlich
wenn
ist Kühlschrank ein Frevel. Viele Kräuter sicherlich nicht in den Kühlschrank.
Ich kenne mich ja nicht aus. Ich bin ja nicht der Ernährungswissenschaft. Ach, guck mal, und da sagt Marion, ja. Was hast du denn da immer so? Was sind so deine Lieblingskräuter?
Also im Kühlschrank habe ich vor allen Dingen immer verschiedene Pestos. Also Bärlauchpesto natürlich, aber auch Girschpesto, Knoblauchsraukepesto oder auch Buchenpesto. Also die bewahre ich immer im Kühlschrank auf.
Buchenpesto?
Mhm, aus frischen Buchentrieben.
Also ist die Kräuterkunde, noch eine Sache von mir, ist das, also geht es bei dir hauptsächlich um den Geschmack oder auch um oder immer gleichzeitig um die Heilwirkung? Also ist das wahrscheinlich untrennbar miteinander verbunden?
Ja, genau. Also die meisten Kräuter oder Gewürze sind ja auch Heilkräuter. Mhm. Und das hängt immer irgendwo zusammen. Also mir geht es um das Gesamtpaket. Also sowohl um das, was man mit den Kräutern in der Küche machen kann, wie auch um das, wie man mit den Kräutern heilen kann.
Kannst du da so ein paar Beispiele vielleicht nennen, also welche Heilwirkung von Kräutern irgendwie ausgehen?
Die Wegwarte zum Beispiel, das ist eine ganz tolle Pflanze, also die hat sehr viel Bitterstoffe und das ist eine gute Heilpflanze für Magen, Darm, aber auch für Leber und Galle.
Und wie findet, also die gibt es ja jetzt wahrscheinlich nicht oder alle deine Kräuter gibt es überwiegend in der Natur oder im Wald. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich habe vor Jahren mal Bernsteine in Dänemark gesammelt und dann rennst du quasi mit dem Kopf nach unten und guckst dann quasi und als ich zurück war in Hamburg, habe ich mich dabei ertappt, wie ich durch die Straßen renne und gucke hier auf dem Boden, ob ich da was finde. Wahrscheinlich guckst du in jeder Ritze, in jedem Unkraut, Scharte nach, wo könnte da jetzt ein Kraut wachsen oder wie gehst du vor?
Genau, so ist das wirklich. Also wenn du dich mal ein bisschen auskennst mit Kräutern oder dich damit beschäftigst, dann guckst du eigentlich immer irgendwo auf den Boden, wenn du draußen unterwegs bist, egal wo.
Also wir sind ja totale Anfänger in dem. Also ja, muss ich auch sagen, ich liebe Kräuter, aber natürlich das Standardsortiment. Was darf denn bei so einem Kräutereinsteiger in der Küche nicht fehlen?
Also ganz, ganz wichtig ist natürlich die Brennnessel.
Hä? Ja. Brennnesseltee trinke ich immer.
Ja, Brennnesseltee kennen ganz viele, aber man kann ja noch viel, viel mehr machen mit der Brennnessel. Also man kann ja die Blätter in alle möglichen Speisen reinmischen. Brennnessel, Spinat, sagt auch viel noch was. Oder man kann sie für Quiche verwenden, man kann sie für Kräuterbutter verwenden. Also was gibt
eigentlich? Also ich weiß, dass Mein Onkel, Großonkel, war in Kriegsgefangenschaft auf der Insel Guernsey und er hat immer erzählt, dass er sich quasi Jahre nur von Brennnessel ernährt hat.
Ja,
was, also er ist auch alt geworden und war wirklich, also bis zum Schluss geistig hellwach. Was kann denn die Brennnessel?
Ach, die Brennnessel, die hat zum einen unheimlich viel Vitamin C. Also wenn man sich das mal überlegt, das vermutet man gar nicht, sie hat in etwa 6-mal so viel Vitamin C wie Zitronen. Sie hat unheimlich viel Eisen, Sie hat Magnesium, Kalium, Silizium, also jede Menge gute, gesunde Inhaltsstoffe.
Und was macht sie denn? Also was macht sie denn besser gesundheitlich? Also nachdem ich wahrscheinlich einen Frack verbrannt habe, wenn ich Brennnessel suche, oder gibt es da auch einen Trick, wie ich quasi heil da durchkomme durch die?
Ja. Da gibt es ein paar Tricks. Also bei meinen Kräuterwanderungen mache ich sogar manchmal mit den Leuten Brennnesselbonbons. Da essen wir die Blätter roh direkt von der Pflanze.
Und was ist der Trick? Man krempelt die um oder macht man so Päckchen?
Ja, so ähnlich. Also man muss sie irgendwie behandeln, dass man die Brennhaare eben wegkriegt. Und entweder knüllt man sie mehr oder weniger ganz arg in der Hand zusammen oder man legt sie auf ein Holzbrett und geht mit der Nudelwalze kreuz und quer drüber. Mhm. Das kann man auch machen. Oder man legt sie in ein Geschirrtuch und rollt es auf und fringt es dann so aus wie ein nasses Handtuch.
Ja.
Und dann gehen die Brennhaare kaputt und dann kann man sie auch direkt roh essen.
Aber das heißt, man verletzt sich auch nicht beim Pflücken, wenn man sie richtig sozusagen anfasst, ne?
Ja, also beim Pflücken, da muss man eigentlich möglichst beherzt zupacken.
Also Augen zu und durch oder was? Trial and Error?
Ja.
Also wenn eine richtige Kräuterfrau sein will, der kennt keinen Schmerz. Also nee, Indianer kennt keinen Schmerz, sondern die Kräutersucher.
Genau, das ist ein angenehmer Schmerz, wenn dir dann der Daumen brennt.
Gott. Da weißt du, dass du was geschafft hast. Also damit muss man ein Stück weit leben, denke ich, wenn man ich sag mal Wildkräuter oder Brennnessel sammelt, dass man nicht ohne
Verbrennung
genau
wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Aber gibt es denn sowas, was man jetzt außer den Inhaltsstoffen, was man über das klassische Vitaminspektrum, Mineralstoffspektrum, was man der Brennnessel nachsagt, die hat eine besondere Wirkung bei Erkrankung XY oder bei Gebrechen?
Ja. Also ist eine ganz, ganz alte Heilpflanze bei Rheuma und Gicht.
Mhm.
Also da kann man natürlich einen Tee sich machen. Und ja, früher haben die Leute was ganz Brutales gemacht. Sie haben sich einfach nackig in die Brennnesseln reingelegt und haben sich brennen lassen. Oder sie haben sich mit den Brennnesselruten ausgeschlagen, die betroffenen Körperstellen. Und dann geht dieses Nesselgift sozusagen, das wärmt ja bis ganz tief ins Gewebe rein. Und das heilt also tatsächlich auch.
Mhm.
Und die
Brennnessel. Man ist sich aber aus der Überlieferung sicher, dass es kein sexueller Akt war, sondern quasi wenn ich mich im Nacken hinter den Brennnesseln setze, dann muss er auch schon
mag,
irgendwie.
Ja.
Aber ist denn dieses, also diese Nesseln oder die Brennhaare, weil die macht man ja kaputt, wenn ich die jetzt esse, aber geht davon denn auch eine positive Wirkung aus, dann gegen Gicht, Rheuma etc.? Oder hätten die sich mit ihren nackten Hintern gar nicht reinsetzen müssen, sondern es hätte gereicht, wenn sie gegessen hätten, also nachdem sie die Brennhaare da abgemacht haben.
Also das Heilsame ist schon auch dieses Nesselgift sozusagen, was in den Brennhaaren drin ist. Aber das Fiese ist ja eigentlich, dass die Brennhaare eben in die Haut reinstechen. Ne? Und wenn man sie dann eben so behandelt, wie ich das beschrieben habe, dann ist es halt nimmer schmerzhaft.
Okay, aber der Wirkstoff ist trotzdem noch da.
Der Wirkstoff ist drin und natürlich sind auch die Wirkstoffe in den Blättern. Ne?
Ja, gibt's da die Gefahr, dass man bei der Brennnessel was überdosiert? Also wir hatten neulich das Thema Salbei hier. Und das befürchtet man ja oft nicht, aber gerade bei Wildpflanzen und Wildkräutern kann es ja auch schnell zu vieles Guten sein, ne?
Eine direkte Überdosierung wüsste ich jetzt nicht, aber wenn man vielleicht noch nie vorher Wildkräuter gegessen hat, dann sollte man nicht gleich ein ganzes Pfund Brennnesselspinat reinhauen, also weil man nicht genau weiß, wie dann der Körper reagiert. Also da sollte man sich ein bisschen vorsichtiger rantasten.
Mhm. Okay, sehr gut.
Jetzt aber Moment, jetzt haben wir Brennnessel auf meiner Liste hier. So, ne? Also Anfängerkräuter sind Brennnessel. Was haben wir auf zwei?
Da würde ich vielleicht sagen Giersch.
Der Giersch. Was kann der Giersch?
Der Giersch, der kann auch ganz viel. Also den kann man in der Küche, also wirklich echt für alles irgendwie verwenden. Also den kann man in jeden Salat reinmachen, in jedes Gemüsegericht reinschnippeln. Und man kann ihn auch flüssig genießen sozusagen. Und zwar, wenn man einen Auszug aus frischen Girschblättern, die einen besonders dicken Stängel haben, das ist gut, weil die sind saftig. Und da kann man die Geschmacksstoffe, die ätherischen Öle einfach rausholen und eine Wiesenlimo sozusagen davon machen.
Oh, das klingt gut.
Mhm.
Und wo findet man den Giersch? Also ich war früher Radrennfahrer und ich hatte Halsschmerzen und bin dann mit einem Kumpel, wir sind ganz langsam gefahren und sind an einem Kamilleblüten oder Kamillenfeld vorbei. Und ich habe gedacht, da hauen wir uns einfach mal so ein paar Kamillen rein. Und die haben irgendwie einen ganz penetranten Uringeschmack gehabt. So.
Oh.
Und wir haben aber beide den Mund so voll gemacht und fahren dann einfach so einen Kilometer weiter und dann steht echt eine ganze Horde Radfahrer und pinkelt quasi von der Seite vom Fahrer. Und dann wussten wir beide, das war nicht die Kamille, sondern das waren die Radfahrer, die den Geschmack übertragen haben. Also wo findet man den Giersch und wie stelle ich sicher, dass da keine Horde Radfahrer oder Hunde oder irgendwie, dass da keine Verunreinigung
ist? Ja, also finden tut man den Giersch so ein bisschen im Gebüsch, da wo es so ein bisschen schattig, auch ein bisschen feucht ist, so am Rand von Waldwegen und naja, also direkt neben dem Weg, da sammelt man eigentlich sowieso nicht, da ist eben die Gefahr von Radfahrern oder Hunden vor allen Dingen. Also man muss einfach ein bisschen abseits suchen gehen.
Aber man, das ist wirklich eine doofe Frage, aber man wäscht natürlich die Kräuter auch oder gibt es da auch welche, wo du sagst, oh, verlieren sie ätherische Öle oder die sollte man besser da pflücken, wo man sicher sein kann und die nicht waschen?
Also wir Kräuterpädagoginnen oder Kräuterfrauen, wir waschen eigentlich keine Kräuter, wenn wir wissen, der Standort ist okay, ne?
Ja.
Also am besten aus dem eigenen Garten. Also wenn ich da was verwende, dann wasche ich auch nichts ab, weil ich weiß, dass da nichts dran sein kann.
Und warum wäscht man da Wildkräuter nicht? Also gehen da ätherische Öle verloren oder Inhaltsstoffe?
Ja, also da wäscht man natürlich auch ein paar von den Inhaltsstoffen ab. Aber es ist ja eh so, dass die Wildkräuter so viele Inhaltsstoffe haben. Also mengenmäßig sind die ja den Kulturgemüsen zum Beispiel weit überlegen. Und da ist es jetzt auch kein Beinbruch, wenn man sie abwäscht. Also wenn man sich dann besser fühlt und wenn man das appetitlicher findet, kann man sie natürlich abwaschen. Aber was ich nicht waschen würde, das wären zum Beispiel so zarte Blüten. Weil die pappen dann so zusammen. Und
ja, ich weiß, was du meinst, die man dann so in den Salat gibt und so.
Ja,
okay.
Genau.
Also, jetzt haben wir, wenn du noch was Drittes sagen kannst, dann wäre ich ganz glücklich, weil dann kann ich ein bisschen posen zu Hause.
Noch was Drittes? Ach, dann nehmen wir mal was vom Herbst und zwar die Hagebutte.
Die Hagebutte?
Oh, die Hagebutte, ja. Die leuchten ja jetzt überall in den Hecken und die kann man ja super absammeln. Da hat man auch kein Problem mit Hunden, weil die ja weiter oben sind.
Und man hat auch kein Problem mit Fuchsbandwurm oder sonst
was? Nee, hat man auch keins. Also da ist man so gesehen auf jeden Fall auf der sicheren Seite, ja.
Und was können die?
Also die Hagebutte, das ist eine super Vitamin C-Bombe.
Mhm.
Aber wirklich eine Bombe. Also die Hagebutten haben ungefähr 20 mal so viel Vitamin C wie die Zitronen wieder.
Also das Doppelte wie die Brennnessel und das 20-fache wie die.
Ja, also bis zu 20-fache. Also die sind enorm reich eben an Vitamin C. Und dann kommt noch dazu, dass es sehr viele Flavonoide haben. Und das sind wieder diese roten, orangen Farbstoffe in den Pflanzen. Und die stärken das Immunsystem. Also das sind Antioxidantien, die auch die Zellen gegen freie Radikale eben schützen. Und die Kombination ist super.
Also wäre das zum Beispiel auch so ein Mittel, was man essen kann, weil man Angst hat, sich irgendwie zu erkälten oder sowas, jetzt gerade in so einer kalten Jahreszeit?
Ja, genau. Also vorbeugend kann man da schon essen davon. Also einfach roh vom Strauch.
Ach echt, ja?
Ja.
Du stehst da manchmal auch so im Wald und futterst quasi direkt Fastfood-mäßig dann.
Ja, so beim Spazierengehen, also da pflücke ich mir schon die Hagebutten und vor allen Dingen, wenn die mal einen Frost abgekriegt haben oder wenn die einfach jetzt länger noch am Strauch sind, dann werden die so richtig schön weich.
Ja.
Und dann kann man das reine Hiffenmark richtig rauslutschen und das schmeckt so richtig lecker süß.
Das werde ich tatsächlich jetzt mal probieren.
Ja, das ist
also dann
super.
Stell mir dann, aber wann sind die drüber? Also erkenne ich das, dass die, also wenn die dunkle Stellen wahrscheinlich kriegen oder so, dann sollte man die nicht mehr essen. Ne?
Genau, wenn sie so braune Stellen haben oder wenn sie einfach irgendwie unappetitlich ausschauen, dann nimmer essen. Aber man kann sie also wirklich, selbst wenn sie im November oder Dezember gar noch am Strauch hängen und sie sind einfach nur weich, dann kann man die wunderbar essen.
Was gibt es denn jetzt noch so für Wildkräuter oder Kräuter, die man gerade im Herbst jetzt irgendwie vielleicht ernten kann.
Und der Herbst ist ja so traditionell die Zeit, wo man die Wurzeln ausgräbt. Und also was man jetzt eben gut machen kann, ist zum Beispiel Löwenzahnwurzel ausbuddeln. Der ganze Löwenzahn ist ja reich an Bitterstoffen. Und die Wurzel ist natürlich auch relativ bitter.
Warum sollten wir heute mehr Bitterstoffe essen?
Genau, weil Bitterstoffe sind einfach super gut für die Verdauung. Also die regen Magen und Darm an. Und Bitterstoffe sind auch ein tolles Tonikum. Also die kräftigen insgesamt den Organismus. Und noch ein ganz toller Nebeneffekt, wenn man viel Bitterstoffe zu sich nimmt, hat man weniger Heißhunger auf Süßigkeiten.
Aber warum haben wir das uns so abgewöhnt? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir selber als Ernährungswissenschaftler immer stelle, weil es Bitterstoffe aus der Natur geben uns ja das Zeichen, Achtung, giftig, weniger davon essen, aber eigentlich brauchen wir es ja auch für die Lebergesundheit, für die Verdauung, Galle und so weiter, wie du es gesagt hast. Wo liegt da mein Denkfehler?
Naja, ich glaube, wir sind es eben einfach nicht mehr so gewöhnt. Also bei vielen Kulturpflanzen, also ich denke da jetzt nur zum Beispiel an Chicorée, der war ja früher eigentlich immer bitter und man musste den Strunk rausschneiden oder man hat den Strunk rausgeschnitten, weil man eben nichts Bitteres wollte. Und heutzutage, wenn man so ein Chicorée isst, da ist ja eigentlich fast nichts Bitteres mehr dran, den kann man ja mit Stumpf und Stiel aufessen. Und diese ganzen, die Bitterstoffe sind einfach mehr oder weniger rausgezüchtet worden, weil wir sie vielleicht nicht so gerne essen und irgendwann waren wir es dann auch gar nicht mehr gewöhnt und deswegen wollen wir sie vielleicht auch nicht mehr.
Gibt es in der Natur eigentlich was, wo du sagst, ui, Achtung, besteht Verwechslungsgefahr, da gibt es ja immer wieder sowas mit dem Thema Bärlauch und Vergiftung, wo man vorsichtig oder wo man zumindest vorher mal ein Seminar bei dir buchen sollte.
Ja,
und dass man
da gibt es schon ein paar Pflanzen und zwar vor allen Dingen die weißblühenden Doldenblütler. Also die kann man einigermaßen leicht verwechseln mit giftigen.
Da gehört auch der Bärlauch dazu?
Nee, der Bärlauch ist kein Doldenblütler. Also den Bärlauch, den kann man ja verwechseln mit Maiglöckchen oder mit Herbstzeitlosen oder vielleicht auch mit Aronstab. Und bei den weißen Doldenblütlern, das wäre zum Beispiel jetzt wieder der Giersch.
Ja.
Aber der hat ganz eindeutige Blätter. Also es ist einfach wichtig, dass man ganz genau hinguckt. Und wenn man wirklich genau hinguckt und die Pflanzen Blatt für Blatt oder Stängel für Stängel erntet, dann sollte eigentlich fast nichts.
Mein Vater wird mich für die Geschichte jetzt wieder hassen. Ich muss sie dennoch erzählen. Ja, ich habe neulich bei meinen Eltern und wir haben so ein Lorbeer neben dem Balkon da, neben der Veranda. Und mein Vater, egal wenn er Fleisch macht und so, dann haut er immer da so ein paar Blätter von diesem Strauch damit rein. Und ich habe mir neulich gedacht, na Moment, also A, schmeckt das nicht nach Wacholder, wenn mein Vater was mit Wacholder macht und auch das Wild nicht. Und B, sieht das auch irgendwie, also es ist lange Rede, es ist kein Lorbeer, sondern es ist ein Kirschlorbeer und der ist giftig. So, und mein Vater hat jetzt über Jahre uns sukzessive vergiftet mit diesem Kirschlorbeer. Aber wirklich, es ist giftig, ne?
Oh oder Mann, ey, wie sitzt du hier noch?
Aber bitte, es ist doch richtig, es ist giftig, ne, ein Kirschlorbeer?
Ja, der ist giftig, wobei ich eher so die Bären im Kopf habe. Jetzt mit den zum Blättern Glück. Weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Die Bären hat er zum Glück, die haben wir nicht gelutscht.
Ja.
Blätter.
Gut, dass er euch nicht erzählt hat, dass es Johannisbären sind. Also.
Wirklich wahr. Ich habe hier, Moment mal, jetzt, bevor er da jetzt wieder was reinhaut, ich guck mal, was er da genommen hat.
Naja, es gibt schon giftige Pflanzen, aber manche sind ja nicht gleich tödlich giftig. Da vergiftet man sich dann eher, wenn man es über einen längeren Zeitraum oder eben in hohen
aber
Dosen.
Aber so bei Maiglöckchen und so ist schon Obacht.
Ja, Maiglöckchen ist schon, ja, also das ist schon wirklich tödlich giftig, ne?
Also es macht schon Sinn, jetzt nicht nur vorher mit dir einen Podcast zu machen, sondern tatsächlich dich mal mit dir durch den Wald zu laufen.
Ja.
Hat man das dann relativ schnell drauf, so als Laie, was man essen kann und was nicht?
Naja, es kommt einfach drauf an, wie intensiv man sich damit beschäftigt. Ne? Wenn man also jetzt nur eine Kräuterwanderung mal mit mir gemacht hat, dann weiß man natürlich nicht so viel, wenn man sich dann nie mehr damit beschäftigt und wichtig ist einfach auch, dass man die Kräuter halt immer wieder beobachtet, auch wie sie sich so im Jahreskreislauf dann verändern, dass man sie eben sicher bestimmen kann oder dass man sich auch mal mit einem Bestimmungsbuch beschäftigt. Mhm. Ja, das ist schon sinnvoll.
Gibt es denn dem gemeinen Unkraut was Positives abzugewinnen? Also das, was man so aus den Ja, was man halt immer irgendwie so wegmacht. Und ich denke immer, das hat doch auch nicht irgendwie eine Berechtigung, das Zeug.
Ja.
Und da muss doch was Positives mit zu machen sein.
Also Unkraut gibt es für uns Kräuterkundige ja sowieso nicht. Es gibt vielleicht Wildpflanzen oder Wildkräuter, aber es gibt kein Unkraut, weil wirklich jedes Kraut, jede Pflanze, wie auch jedes Tier seine Berechtigung hat.
Auch das, was zwischen den Kacheln im Garten wächst und so, was mein Vater immer ganz, ganz gierig da schnell
wegmacht. Ja, sicher. Also man sagt, ich glaube, so an jeder Wildpflanze hängen ungefähr 10 verschiedene Insektenarten dran. Hm. Also schon von daher ist es auch wichtig.
Aber kann man da was von verzehren? Gibt es da was, wo du sagst, das wird sowieso bei mir nicht weggehackt, aber wenn ich es weghacken würde, dann mache ich es, weil ich es esse.
Naja, Unkraut als Unkraut oder schlimme Unkräuter für den Hobbygärtner, der jetzt den Rasen immer schön regelmäßig kurz schneidet.
Wäre ja schon der Löwenzahn eigentlich.
Wäre der Löwenzahn, der würde den Löwenzahn ausstechen. Hm. Der würde auch versuchen, den Girsch irgendwie zu bekämpfen oder auch die Brennnessel. Also
dann habe ich wahrscheinlich über Jahre hinweg dem Girsch jetzt den Gar ausgemacht und hätte ihn doch gescheiter mal gegessen.
Aber das soll ja gar nicht so leicht sein, den Girsch wegzubekommen.
Ja, ist auch nicht leicht. Ich bin ja da auch ständig dran und bye. Ja, aber das finde ich echt interessant, weil das ist ja auch das werde ich auch demnächst, wenn da mal wieder jemand vorbeiläuft bei uns an der Straße und sagt, guck mal, die haben schon wieder hier nicht irgendwie Unkraut gemacht und Hecke und so.
Kannst du dich als Experten nachdenken. So, ich habe ja vorhin aus Versehen schon gesagt, dass man irgendwie Kräuter im Kühlschrank hat. Da hat Achim ja gesagt, nee, Kräuter hat man nicht im Kühlschrank. Wo lagert man denn jetzt so gewisse Kräuter irgendwie? Weil ich kenne mich ja null aus.
Ja, also man kann die Kräuter schon tatsächlich auch im Kühlschrank lagern. Ich mache das auch manchmal so, wenn ich was geerntet habe unterwegs und ich kann es nicht sofort verarbeiten, dann schlage ich die Kräuter in so ein feuchtes Geschirrtuch oder Küchentuch ein. Mhm. Und dann kann man sie auf jeden Fall bis zum nächsten Tag auch mal lagern im Kühlschrank.
Okay, ist das Ideale? Also würdest du das, wie geht man jetzt mit so Thymian, Estragon, vielleicht, wie geht man mit sowas um? Schneidet man das klein? Gibt es einen Kühlschrank und wie erkennt man, dass es dann drüber ist? Oder wie lange würdest du das lagern? Das verliert ja auch Inhaltsstoffe, ne?
Ja, also klein schneiden würde ich es vorher lieber nicht, weil dann entweichen ja zum Beispiel auch die ätherischen Öle. Mhm. Die will man ja haben.
Ja.
Also ich würde sie möglichst im Ganzen dann lassen.
Okay, also es macht auch manchmal Sinn, sich diese Bäume zu kaufen, wo zum Beispiel
ja.
so
ne? Basilikum und sowas.
Basilikum und sowas
ja,
zu kaufen.
Ja,
ja? Okay.
Ja, also ich finde es besser und dann hat man es ja wirklich auch immer frisch gleich. Mhm.
Ich lasse nicht locker mit meinem Zaubertrick. Und ich schiebe das auch so ein bisschen auf Julia. Die ist ja, macht ja morgens noch Radio und
ach, du weißt,
so.
Ich bräuchte einen so, Schönheitszaubertrank,
genau.
Oder wie?
Ja, nicht Schönheit, das hast du jetzt gesagt. Aber wenn man mal so, gibt's was mich, so ein Kickstart aus der Natur, aus dem Kräutergarten. Wo du sagst, es gibt einen Tee, wenn du das reingibst und das reingibst und das reingibst, dann hast du deinen Zaubertrunksamen. Und die Julia, die kommt besser aus den Federn und ist dann auch fitter hier beim Podcast. Das war ganz toll.
Noch fitter.
Also mir fällt jetzt da tatsächlich also weniger ein Zaubertrunk oder ein Tee ein, sondern so ein Superfood, was unheimlich vitalisierend wirkt. Und das sind die Brennnesselsamen, die man auch jetzt draußen finden kann an den Brennnesseln.
Die muss ich aber nicht nackt suchen. Wie komme ich da ran?
Beim nächsten Spaziergang pflückst du dir einfach eine Handvoll Brennnesselsamen und entweder isst du die gleich direkt so von der Brennnessel weg. Die haben auch keine Härchen dran, keine bösen Brennhärchen. Du musst nur ein bisschen aufpassen beim Pflücken.
Die hängen an den Blättern oder wo hängen die Samen?
Ja, die hängen an den Stielen runter, das siehst du dann schon. Die hängen wie so kleine Träubelchen, fast wie Johannisbeeren, aber viel, viel kleiner.
Ja.
Nicht, dass ich einmal so eine kleine Spinne aus Versehen esse oder so.
Oh Gott, das
wird also die hängen so richtig dick darunter.
Aber und was machen die? Was machen die?
Die vitalisieren einfach. Also das ist so das heimische Superfood, was man sagen kann. Die vitalisieren den ganzen Körper. Die haben super gute Inhaltsstoffe und man hat es früher zum Beispiel Kranken nach langer, schwerer Krankheit auch wirklich so zu essen gegeben, damit die einfach schneller wieder auf die Füße kommen.
Das ist ja witzig.
Das wäre mein Tipp.
Das werde ich mal ausprobieren, Achim. Und du kannst mir ja bei der nächsten Podcast-Folge mal erzählen, ob ich irgendwie besser drauf wirke oder noch aktiver bin als sonst.
Das kriegst du schon mit.
Alles klar. Ja, liebe Marin, es war auf jeden Fall sehr spannend, gerade in deine Kräuterwelt mit einzutauchen. Wir haben auf jeden Fall was mitnehmen können, aber wir sind ja auch noch nicht ganz am Schluss angekommen. Es gibt ja jetzt noch das Highlight der Woche und das kommt natürlich in unseren Gastfolgen immer vom Gast.
Das Highlight der Woche.
Deswegen, liebe Marion, was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, also ich habe euch das Hagebutten-Chutney mitgebracht.
Mm.
Ja.
Sehr lecker.
Und okay. Dafür müsst ihr einfach Hagebutten sammeln.
Ja.
Man braucht gar nicht so viel, 100 Gramm, das reicht schon. Und ja, man muss sich dann natürlich ein bisschen Mühe machen und muss die Käppchen abschneiden, muss die Stiele abschneiden, dann die Hagebutten erstmal halbieren und die Kernchen innen drin, die vielen kleinen, rauskratzen.
Mit den Haaren.
Mit den Haaren, genau. Also die will man nicht drin haben. Aber wenn man das so vorbereitet hat, dann kommt da noch Apfelsaft, Rotwein, Äpfel, Zwiebel, Chili.
Ach, schau an, du.
Dazu ein bisschen Zucker und Balsamico-Essig und dann kocht man das Ganze zu einem schönen cremigen Chutney ein und es schmeckt ganz super zu einem sehr würzigen Käse oder auch auf kalten Braten.
Ich habe noch eine Frage, bevor ich das vergesse. Du sagst jetzt gerade, dann kocht man es ein. Ich habe mal recht intensiv recherchiert, also mit Zubereitung. Es gibt ja tatsächlich gerade bei den sekundären Pflanzenstoffen, wo man Lycopin-Tomate, ja, die Tomate ruhig quält, dass sie nochmal zusätzliche Lycopin bildet.
Aha.
Wie ist es bei den Kräutern, heißt es ja immer, wie selber schon in den Büchern geschrieben, schonender Umgang am besten dann das ganz zum Schluss mit in die Gerichte geben, dass sie nicht an Inhaltsstoffen verlieren. Wie gehst du damit um?
Ja, genau. Also nicht von Anfang an mitkochen. Weil zum einen, kocht man sie dann tot, sozusagen. Ja. Ne? Und die Farbe wird auch irgendwie unansehnlich, so grau-grün, braun-grün. Dann hat auch das Auge irgendwie nichts mehr davon. Also ich gebe, wenn ich irgendwas koche mit Kräutern, die möglichst zum Schluss dazu und koche dann meistens nur noch einmal auf. Aber so wegen den Inhaltsstoffen muss man sagen, also nachdem die Wildkräuter ja sehr reich an verschiedensten Inhaltsstoffen sind und da große Mengen haben, ist es oder wäre es jetzt nicht so schlimm, sie etwas länger zu kochen. Also der Verlust ist dann zwar da, aber der ist nicht so entscheidend. Also da bleibt genug übrig.
Das Faszinierende bei der Tomate, dass natürlich gehen da Vitamine verloren durch den Kochvorgang. Also wenn du Dosentomaten oder wenn du eine richtige Tomatensoße einkochst.
Mhm.
Aber hat dann halt irgendeinen x-fachen Gehalt an Lycopin, was ja ein wahnsinnig guter sekundärer Pflanzenstoff ist.
Ja.
Also es geht zu Lasten der Vitamine, aber man hat natürlich dann quasi so ein Plus an sekundären Pflanzenstoffen.
Ja, und berichtet auf jeden Fall gerne mal, ob ihr dieses Hagebutten-Chutney zu Hause bei euch ausprobiert habt. Auf Instagram findet ihr dann dazu auch natürlich nochmal das Rezept. Wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass du heute zu Gast bei uns warst.
Ja, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank.
Ja, vielen lieben Dank.
Du hörst von mir.
Ja, gerne.
Bis dann, Marion.
Tschüss. Ja, tschüss.
So, und das war's dann auch schon wieder von uns. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Podcast-Folge auch sehr gefallen hat, auch mit der Marion zusammen. Also wir haben auf jeden Fall was mitnehmen können, Achim.
Ich bin schon Brennnessel sammeln. Tschüss.
Ja. Ciao, Achim, bring mir ein paar mit. Und berichtet gerne mal, ob ihr vielleicht auch mal dieses Hagebutten-Chutney zu Hause ausprobiert habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und falls ihr es in der Zwischenzeit nicht aushalten könnt ohne mich und Achim, schaut doch mal gerne bei Instagram vorbei. Da nehmen wir euch ja auch mal mit hinter die
ohne
Kulissen.
Ohne mich und Achim.
Ach so, der Esel nennt sich immer zuletzt. Ne?
Ja,
das habe ich noch nicht gern drauf.
Tschüss.
Sorry.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lo, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen. Denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren probieren immer wieder alles aus.
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.